Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Bundestag hat heute ein Paket von mehreren Gesetzen zur Migrationspolitik beschlossen. Dazu gehören umfassende Neuregelungen zu Asyl, Abschiebung und Zuwanderung. Besonders umstritten war im Parlament das sogenannte geordnete Rückkehrgesetz. Mit Maßnahmen wie der Unterbringung in regulären Gefängnissen soll die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber durchgesetzt werden. Dazu kommen unter anderem Leistungskürzungen, in manchen Fällen bis zum kompletten Wegfall aller Zahlungen und eine eingeschränkte Duldung bei ungeklärter Identität. Im vergangenen Jahr gab es laut Bundesinnenministerium rund 25.000 Abschiebungen. Etwa 31.000 geplante Abschiebungen sind gescheitert.
Zwischenrufe, persönliche Angriffe, das Migrationspaket sorgt für hochemotionale Debatten. Die Union will Härte demonstrieren. Wer bereits in einem anderen EU-Land einen Schutzstatus habe, soll, Zitat, nichts mehr kriegen außer einer Rückfahrkarte.
Sie sind sich sehr wohl dessen bewusst, dass mit diesem Antrag, was wir jetzt beraten und diesem Paket, Sie Kinder, Familien aushungern, einknasten, nur damit Sie Ihr Ziel erreichen.
Der AfD wiederum geht es nicht weit genug.
Kurz vor den entscheidenden Landtagswahlen im Osten peitscht die Regierung das sogenannte geordnete Rückkehrgesetz durchs Parlament. Wieder ein Katalog hohler Ankündigungen.
Monatelang haben Union und SPD gerungen. Am Ende verabschiedet der Bundestag 7 Einzelgesetze, für jeden Koalitionspartner etwas.
Und dann kann ich sagen, haben wir in der Bundesrepublik Deutschland das modernste Migrationsrecht und die modernste Migrationspolitik in ganz Europa. Und das sollten wir nicht kritisieren, sondern wir sollten stolz darauf sein.
Dass die SPD Seehofers verschärfte Abschieberegeln mitträgt, gefällt nicht mal allen Sozialdemokraten. Die Angriffe der Opposition seien aber scheinheilig. In den Ländern, in denen sie mitregieren, würden die Grünen mitstimmen.
Warum schieben Sie dann ab in Baden-Württemberg? Warum ist das in Hessen die Praxis? Warum hat die Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein ein Abschiebehaftgesetz beschlossen, bei dem übrigens auch Kinder und Familien im Ausnahmefall inhaftiert werden können?
Die SPD verbucht für sich, erstmals ein Einwanderungsgesetz durchgesetzt zu haben. Bisher mussten Arbeitgeber nachweisen, dass sie keine deutschen oder europäischen Fachkräfte finden. Nun entfällt diese Vorrangprüfung. Ausländische Qualifikationen werden leichter anerkannt. Außerdem können Nicht-EU-Bürger hierzulande bis zu 6 Monate auf Jobsuche gehen, wenn sie selbst für den Aufenthalt zahlen. Kritik von der FDP.
Wenn man heute in Indien als IT-Fachkraft nach Deutschland kommen will, dann kriegt man in der deutschen Visastelle nicht mal einen Termin. Das muss sich ändern.
60% der Unternehmen sehen im Fachkräftemangel schon heute ein Risiko für ihre Geschäftsentwicklung.
In Bremen bahnt sich ein rot-grün-rotes Bündnis an. Am Abend sprach sich der SPD-Landesvorstand, wie schon zuvor die Grünen und die Linkspartei, für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen aus. Die SPD war bei der Bürgerschaftswahl erstmals nach mehr als 70 Jahren hinter der CDU auf Platz 2 gelandet. Die Grünen hatten sich aber gegen eine mögliche Koalition mit Christdemokraten und FDP entschieden.
Die Tür steht offen für eine mögliche Regierungszeit. Die SPD könnte trotz Wahlniederlage in Bremen an der Macht bleiben. Carsten Sieling könnte Bürgermeister bleiben. Der Landesvorstand der SPD will rot-grün-rote Koalitionsverhandlungen aufnehmen.
Das ist ein gutes Zeichen für Bremen und Bremerhaven, für die Zukunftsaussichten, dass wir jetzt in Koalitionsverhandlungen gehen mit dem Ziel, eine Regierung zu bilden.
Die Grünen haben den Weg dazu freigemacht. Deren Mitglieder haben gestern Abend mit großer Mehrheit für ein Dreierbündnis gestimmt. Euphorisch ist dieser Tage die Stimmung bei den Grünen. Der Parteitag rekordverdächtig voll. Kurzzeitig gehen sogar die Stimmkarten aus. In der Geschäftsstelle stapeln sich die Mitgliedsanträge. Viel Rückenwind, um in einer Regierung grüne Themen durchzusetzen.
Wir wollen mehr Fahrradverkehr, wir wollen einen Ausbau des ÖPNV, wir wollen aus der Kohlekraft aussteigen und zwar ohne Wenn und Aber vor Ort. Und das fordern wir ein.
Die Grünen wollen nicht nur ein Mehrheitsbeschaffer in diesem Bündnis sein. Auch die Linken haben sich gestern für eine Regierungsbeteiligung ausgesprochen. Sie wollen vor allem gerechte Bildung und einen sozialen Wohnungsmarkt.
Wir sehen eine Chance für einen Politikwechsel und die wollen wir jetzt versuchen umzusetzen.
Bereits kommenden Mittwoch sollen die Koalitionsverhandlungen für das erste westdeutsche rot-grün-rote Regierungsbündnis starten.
Mit einem milliardenschweren Investitionsprogramm will die Deutsche Bahn das Angebot für Reisende in den kommenden Jahren verbessern. Das geht aus einem internen Strategiepapier hervor. Danach will sich der Konzern unter anderem auf das Kerngeschäft Schiene konzentrieren, die Zahl der Fahrgäste im Fernverkehr verdoppeln und schneller als geplant komplett auf Ökostrom umstellen. Wegen Pannen, Verspätungen und Zugausfällen steht die Bahn seit langem in der Kritik.
Es sei ein enormer Kraftakt, heißt es aus der obersten Etage des Bahntowers. Der Konzern will sich radikal umbauen. Mehr Personal, mehr Güter auf die Schiene und mehr Passagiere. So sollen künftig allein im Fernverkehr jährlich rund 260 Millionen Reisende die Bahn nutzen. Doppelt so viele wie bisher.
Diese Strategie geht in die richtige Richtung, weil aufgrund der Klimazielerfüllung brauchen wir mehr Schienenverkehr, einen Ausbau der Infrastruktur, auch des Schienenbereichs. Und hier wurde in der Vergangenheit sehr viel versäumt. Das muss man jetzt nachholen, aber das ist richtig.
Bereits 2038 will die Bahn jetzt schon komplett mit Ökostrom fahren. Vorgesehen ist in dem internen Strategiepapier zudem die Aufstockung der Fahrzeugflotte, die Verbindung der 30 größten Städte im Halbstundentakt und der Ausbau des Schienennetzes. Konzentration auf das Kerngeschäft Schiene, den deutschen Markt. Die Bahn-Auslandstochter Arriva soll demnach verkauft werden. Finanziert ist der Konzernumbau damit aber noch nicht. Die nötigen Mittel für den Trassenausbau etwa müssten aufgestockt werden.
Und dafür hat die Politik mit Verantwortung zu tragen, indem sie das finanziert und indem sie auch dafür sorgt, dass Akzeptanz bei Bürgern entsteht und dass Bürger ausreichend beteiligt werden.
Ebenso wie der Konzern selbst wollte auch der Bund als Eigentümer sich noch nicht zu den Plänen äußern. Am kommenden Donnerstag will der Aufsichtsrat über das Strategiepapier beraten.
Alten- und Pflegeheime müssen künftig auch für Mitarbeiter auf Honorarbasis Sozialversicherungsbeiträge bezahlen. Das hat das Bundessozialgericht in Kassel entschieden. Die Heime können damit Personalengpässe nicht mehr mit selbstständigen Pflegekräften überbrücken. Bei Honorarpflegekräften handle es sich im Regelfall um abhängig Beschäftigte, begründeten die Richter ihre Entscheidung. Verhandelt worden waren 4 Fälle aus Baden-Württemberg und Hessen. Die britische Premierministerin May ist heute wie angekündigt von ihrem Amt als Vorsitzende der konservativen Partei zurückgetreten. Sie informierte die Tories formell darüber. Zugleich eröffnete die Partei das Auswahlverfahren für die Nachfolge. Bislang gibt es 11 Kandidaten. May war mit ihrem Brexit-Abkommen, das sie mit Brüssel ausgehandelt hatte, 3-mal im britischen Unterhaus gescheitert.
Larry, der Hauskater der Downing Street, wird noch eine Weile auf den neuen Chef warten müssen. Denn der Kampf darum, wer hier als Nächster übernimmt, wird bis Ende Juli dauern. Im Rennen ist dabei die halbe Tory-Partei. Die 3 Favoriten aber sind erstens Jeremy Hunt, der Außenminister, der die EU unlängst mit sowjetischen Straflagern verglich, denen man ähnlich schwer entkommen könne wie Brüssel. Dann Michael Gove, einer der führenden Brexiteers von 2016, der als gemäßigt gilt, weil er damals Boris Johnson als Premier verhinderte, was der ihm diesmal zurückzahlen will. Weshalb Boris Johnson unter den Tory-Mitgliedern als der chancenreichste Kandidat gilt, zumal er bereits erklärte, die Briten Ende Oktober in die Freiheit führen zu wollen, koste es, was es wolle. Eigentlich aber will natürlich er in die Downing Street, Nigel Farage von der Brexit-Partei, der heute schon mal für ein Foto dort vorbeischaute und erklärte, bei den Verhandlungen in Brüssel mit dabei sein zu wollen, was aber natürlich keinen Sinn macht, weil er ja eigentlich gar nicht mehr verhandeln will. Denn er besteht darauf, ein chaotischer No-Deal sei gar kein Problem. Und so wird die Brexit-Rhetorik im Kampf um Mays Nachfolge jetzt immer radikaler. Gewinnen kann jetzt nur noch ein Kandidat, der den No-Deal klar verspricht. Der neue Premier wird damit aber anschließend vor einem noch größeren Problem stehen. Denn ein No-Deal hatte das Parlament bislang immer kategorisch ausgeschlossen. In der Sache ist eine Lösung des Brexit-Dilemmas damit so wenig in Sicht wie eh und je.
Angesichts der zunehmenden Gewalt im Sudan fordern die Vereinten Nationen eine unabhängige Untersuchung von Menschenrechtsverletzungen. Anfang der Woche griffen Soldaten ein Protestcamp an und schossen auf Demonstranten. Seitdem kamen mehr als 100 Menschen ums Leben. Nach dem Sturz von Machthaber Bashir hatte der Militärrat in Khartoum die Macht übernommen. Die Opposition fordert eine zivile Übergangsregierung. Verhandlungen darüber sind allerdings bislang gescheitert.
Gewaltexzesse, die das Straßenbild Khartoums seit Tagen prägen. Menschen werden offenbar wahllos angehalten, getreten, ausgepeitscht. Milizen zwingen Passanten, Steine von den Straßen wegzutragen, verbreiten Angst und Schrecken. Nur wenige wagen darüber öffentlich zu sprechen. Wir waren heute Mittag mit einem von ihnen über Internet verbunden. Khartoum ist zu einem Ort geworden, an dem die Milizen einfach alles tun können. Sie prügeln auf der Straße, in Häusern. Sie sind in das Haus unserer Nachbarn eingedrungen und haben den Sohn ins Bein geschossen. Anfang April feiern die Demonstranten noch den Abgang von Langzeitmachthaber Bashir. Nach monatelangen Protesten. Eine Militärjunta übernimmt die Macht. Verhandlungen mit Oppositionsgruppen über eine zivile Regierung scheitern. Am Montag räumen Milizen das Protestcamp mit brutaler Gewalt, schießen scharf auf Demonstranten, prügeln, peitschen, vergewaltigen. Sie dringen selbst in völlig überfüllte Krankenhäuser ein, wie uns eine Arzthelferin schildert. Sie haben viele Ärzte und Pfleger geschlagen. Mindestens ein Arzt wurde dabei getötet. Sie haben auf sie eingeprügelt mit brutaler Gewalt aller erdenklichen Art. Äthiopiens Premierminister will nun vermitteln zwischen Militär und Opposition. Eine schwierige Mission. Neues Vertrauen aufzubauen scheint nach dem Massaker nur schwer möglich.
Vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf hat heute der Prozess gegen die mutmaßlichen Rizinbombenbauer von Köln begonnen. Angeklagt sind ein 30-jähriger Tunesier und seine deutsche Ehefrau. Laut Bundesanwaltschaft wollte das Paar eine hochgiftige Biowaffe herstellen und einen Terroranschlag vorbereiten. Angeleitet worden sei das Paar vermutlich von Kontaktleuten der IS-Terrormiliz. Zum Prozessauftakt schwiegen die beiden Angeklagten, ihnen drohen bis zu 15 Jahre Haft. In Paris beginnt heute Abend die 8. Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. Nach der Eröffnungsfeier trifft das Team von Gastgeber Frankreich auf Südkorea. Insgesamt treten Teams aus 24 Ländern gegeneinander an. Das Finale findet am 7. Juli statt. Die deutschen Fußballfrauen unter Bundestrainerin Vos Tecklenburg bestreiten morgen ihr erstes Spiel im Stadion von Rennes. Gegner ist das Team aus China.
Das Prinzenparkstadion in Paris heute Abend kurz vor dem Eröffnungsspiel der Frauenfußball-Weltmeisterschaft zwischen Frankreich und Südkorea. Das DFB-Team muss morgen gegen China ran in Rennes. Heute schauten sich die Spielerinnen schon mal die Begebenheiten vor Ort an.
Man merkt hier einfach eine unglaubliche Euphorie und eine gute Atmosphäre. Und von daher ist die Mannschaft voller Vorfreude, dass wir dann auch morgen ins Turnier starten.
Vorfreude und gute Laune auch beim chinesischen Team der Weltranglisten 16. gibt sich bescheiden.
Das chinesische Team hat nicht so große Erfolge wie die deutsche Mannschaft. Doch jedes Mal, wenn wir gegen einen starken Gegner spielen, ist es ein Lernprozess.
Unterschätzen werden die Deutschen ihren Auftaktgegner aber nicht.
Wir wissen, dass wir auf eine Mannschaft treffen, die vor allen Dingen Qualität hat in der Offensive. Wir wissen, dass dort Spielerinnen sind, die den Spielrhythmus oder bestimmen werden, die gute Qualität haben, auch ein Spiel zu entscheiden. Mit der Spielintelligenz, also ich sehe die Stärken von China tatsächlich im Offensivbereich.
Das DFB-Team geht morgen trotzdem als klarer Favorit ins erste Gruppenspiel gegen China.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 8. Juni.
Die Kaltfront eines Sturmtiefs über der Nordsee sorgt von Westen für unwetterartige Gewitter mit Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen. Es bestehen entsprechende Warnungen, die für heute Nacht gelten. Später ziehen die Gewitter Richtung Nordosten und werden dabei schwächer. Morgen meist eine trockene Mischung aus Sonne und Wolken, im Westen und Nordwesten auch einzelne Schauer oder kurze Gewitter. Außerdem ist es dort sehr windig. An der Oder heute Nacht bis 16, in der Eifel frische 7 Grad. Auf Sylt morgen bis 16, in der Lausitz bis 24 Grad. Am Sonntag überwiegend freundlich, in der Südwesthälfte später örtlich Schauer oder Gewitter. Am Montag meist mehr Wolken als Sonne und gebietsweise nass, vor allem in der Osthälfte Gewitter. Auch am Dienstag erwartet uns unbeständiges Wetter.
Um 21.45 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen für Sie. Seehofer und seine Gesetze, heftiger Streit im Bundestag und umkämpftes Erbe. Wer darf sich auf die Demokraten vom Hambacher Fest beziehen? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.